Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Dann legen wir los und sagen Hallöchen und herzlich willkommen allerseits zu einer kleinen neuen Runde von Ach komm, von ihr fragt, wir antworten. Das lieben wir immer sehr, Ann-Marlene. Ne? Ja, guten Morgen, das können tun wir jetzt sagen noch.
Guten Morgen und ich liebe deine Ankündigung. Manchmal lassiv, tiefe Stimme, manchmal sprudelnd, jugendlich, frisch wie heute Morgen. Und also, ich bin nicht so frisch. Ich habe, mein Sohn war ja gerade da, weil ich ja 60 wurde am Samstag. Und der hat leider irgend so ein Virus mitgebracht. Einen kleinen, vielleicht sage ich jetzt einfach mal Schnupfen, weil ich hoffe und glaube, das war es dann auch schon. Also heute und morgen, aber ich glaube nicht, dass da noch was raus wird.
Ja, das wünsche ich dir sehr. Ja. Ich bin auch gar nicht so jugendlich frisch, wie ich mich anhöre, aber ich erspare euch die Details. Aber wir sind ja hier inzwischen so ein kleiner, intimer, gemütlicher Kreis. Wir zwei zumindest, so klein ist er dann mit all den Hörerinnen und Hörern, mit euch gar nicht. Aber da können wir uns das dann ruhig mal geben.
Das ist ja ein Druckschuss, Caro, weißt du? Wir denken, oh, das ist so schön privat, was wir hier besprechen. Und dann Tausende hören zu. Und es steht noch und wartet auf die nächsten Tausenden, die reinkommen und beginnen. Wir haben ja immer diese neuen Hörer und Hörerinnen, die dann so schreiben, boah, toll, ich habe mir, das wird dauern, aber ich höre mir alle durch. Und dann weiß man ja, dass das sehr, sehr lange dauert, bis man 250, und dann haben wir, du hattest sowieso gute Überleitung von mir, unbeabsichtigt.
Nee,
ein Kompliment für uns, war echt lustig,
das die Mail, die gestern ich oder wie. Ich lese das einfach mal, also ich habe ja immer so meine Mühen, wie so viele andere ja auch mit Selbstlob oder kann das manchmal schwer annehmen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich lese es jetzt trotzdem einfach mal vor, weil ich mich und also wir uns beide da so sehr drüber gefreut haben, oder?
Ja, das genau. Und weißt du was?
Ja.
Bevor du es liest, weißt du, da können wir ja dann ein Beispiel für sein. Ich kenne das früher, hatte ich große Probleme mit Lob. Ich erinnere auch so Szenen mit meiner Mutter in der Kindheit. Ich weiß ja immer, wo wir gewohnt haben. Und da weiß ich zum Beispiel, dass ich 12 bis 15 war. Also es war da in der Pubertät oder so. Mhm. Und sie hat mir irgendwas Tolles gesagt, bevor ich rausging zur Schule oder wiederkam von der Schule oder sowas. Und ich weiß, dass ich gesagt habe, sie soll aufhören, mich zu loben.
Ja.
Weil es mir so peinlich war und so furchtbar. Und heute, also dann mit 60, weiß ich, dass ich die letzten 10, 20 Jahre mehr, also so nebenbei daran gearbeitet habe, also nicht mich nicht zu schämen über Lob, sondern einfach, genau umgekehrt, einfach mich selber auch manchmal wichtig zu nehmen und meine Bedürfnisse mitzuteilen, also Selbstfürsorge. Mhm. Und du erinnerst gerade mit deinem Satz, den du gerade gesagt hast, mich dran, dass ich jetzt spüren kann, nein, ich schäme mich nicht, dass wir gelobt wurden. Das hängt nämlich mit dem Selbstwert und mit der Selbstentwicklung zusammen, dass man sich manchmal wichtig nehmen darf.
Ja, das stimmt. Ja, du bist noch ein paar Jahre älter als ich. Bei mir ist es noch im Prozess, wie man merkt. Ich kann es inzwischen auch schon deutlich besser annehmen. Und jetzt kleiner Exkurs. Ja. Ich lese es jetzt einfach mal vor. So, anonym. Hallo Lieblingsladies. Na, der Titel eures letzten Podcasts war ja schon super. Es geht um den Podcast mit Anna Gänger, mit der wir einmal über St. Pauli geschwebt sind, sozusagen. Der Podcast selbst war dann wieder mal absolut Chef's Kiss, oder wie? Ich kenne das Wort gar nicht. Kennst du das eigentlich?
Chef's Kiss?
Ja.
Nö,
das ist wohl von... Ich habe es richtig ausgesprochen.
Von oberer Stelle geküsst, aber jetzt nicht Gott, sondern vom Chef. Ich habe keine Ahnung.
Nee, okay, dann stehe ich damit nicht alleine da. Was für eine wahnsinns super tolle Frau ist diese Anna? Da bin ich doch gleich ein bisschen stolz. Jetzt verrate ich doch ein bisschen was, den Namen mit ihr zu teilen. Aber es gibt ja viele Annas so. Ich hoffe, baldigst mal wieder Hamburg unsicher machen zu dürfen und dann steht bombenfest, dass Anna mit Anna eine Tour über die Reeperbahn macht. Vielen Dank dafür. Ihr bestätigt immer wieder, warum ich euch so sau gern hab. So. Das freut uns sehr.
Caro hat ausgesehen gerade. Das Gesicht aufgerissen und ganz rot jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Caro. Du hast gerade ein tolles Gefühl gehabt.
Ich habe mich einfach doll gefreut. So.
Ich auch.
Ja. Lob tut gut, ne? Das kann man, finde ich, schon so, ja, so festhalten. Und natürlich, das soll nicht ausschließen, dass wir auch offen sind, immer wieder auch für kritische Anmerkungen, ne? Wie zum Beispiel, dass wir uns, vielleicht bringen wir es kurz an der Stelle nochmal, immer mal wieder ins Wort fallen. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, manchmal auch hier mit der Verbindung unserer Zoom-Leitung und manchmal vielleicht auch mit unserer Impulsivität, aber wir geloben Besserung. So.
Ja, ich habe das schon im letzten Podcast gemacht. Da werdet ihr mich nicht unterbrechend finden, sondern nur Caro.
Oh, pfui. So. Ich tendiere ja sonst so sehr dazu. Nein, jetzt ist gut. So, Schluss. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal so richtig los. Ne? Wir haben eine erste Frage. Ich öffne sie mir fix. Da geht es um das Thema Viagra unter anderem. Hallo liebes Team, habe gerade euren Beitrag zum Blasen gehört. Jetzt habe ich eine Frage dazu. Mein, in Klammern, jetzt Ex-Freund ist auch nach langem Blasen und entspanntem Sex nicht gekommen. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, er hat ein Medikament wie Viagra genommen, ohne es mir zu sagen. Kann das sein? Und könnt ihr vielleicht noch dazu mal etwas sagen? Also zu Sex mit einem Mann, der Viagra nimmt? An Marlene, damit übergebe ich direkt an dich.
Ja, also ich höre ja so einiges daraus. Der erste Satz, der mir so auffällt, ist, ich habe das Gefühl, dass er Viagra genommen hat. Also als ob es was Falsches sei. Also dieses heimlich hinterm Rücken Viagra nehmen und so weiter. Was wenige wissen, weil das wäre denn ja die andere Möglichkeit, dass sie es weiß, dass nämlich bestimmte Potenzmittel, es gibt ja so viele und verschiedene Wirkungen, Nebenwirkungen, Vorteile, Nachteile. Und man kann sagen, es gibt Hinweise darauf, dass eventuell Potenzmittel auch die Ejakulation hinauszögern etwas. Mhm. Ich glaube aber echt nicht, dass sie das weiß. Aber das könnte ja drin sein, doch drin liegen, doch noch, dass sie weiß, also wenn sie es weiß, das wäre eine kleine Erklärung, dass er ein bisschen länger gebraucht hat und in diesem Fall gar nicht dahin gekommen ist. Jetzt muss ich aber einmal auch nebenbei sagen, es gibt auch unheimlich viele Leute, die nicht gut blasen können. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt diese Frau betrifft, aber ich habe das von vielen Männern gehört, dass viele Frauen versuchen, wie sie das im Porno sehen, oft so sehr schnell dieses rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und dass das nicht so beglückend ist für viele. Vielleicht kurz vorm Kommen, aber nicht, das ist nicht Blasen an sich. Also da sollte man lieber sowas wie ein Softeis reinwerfen. Softeis lecken. Caro, ich gebe den Finger, sie will nicht unterbrechen.
Nehmen Sie mich dran. Ja, Frau Henning, sehr gut. Ja. Vielleicht kurzer Teaser. Das Thema Oralverkehr, nenne ich es jetzt mal, das wollten wir uns ja ohnehin noch mal in größerem Umfang vornehmen. Ja. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle, da passt es jetzt gerade sehr gut, schon mal ankündigen, oder?
Ja, genau. Das kommt ganz genau. Jetzt habe ich ja schon gesagt, das ist die kurze Version vom Podcast Softeis lecken.
Ja.
Genau. Kann man auch manchmal so sanft reinbeißen und so. Aber komm, das ist dänisches Softeis, was sehr steif ist, sehr hart. Es steht von alleine und läuft nicht immer runter. So, aber jetzt sind wir bei dieser, also warum ich die Frage so toll fand, ist, weil sich das darin so schön zeigt, wie viele Leute sich Gedanken darüber machen. Weil es ist ja nicht nur sie, ich habe es sehr oft gehört, dieses schlechte Gewissen beim Mann, ich habe eine Pille genommen, ich mache es heimlich, sie soll es nicht wissen, sie soll denken, das ist mein natürliches Stehvermögen, so wie einige Frauen ein Problem damit haben, zu zeigen, dass sie Gleitcreme nehmen, weil dann sind sie ja nicht natürlich feuchtgeil, also in ihren Augen. So, das ist jetzt hier drin, als ob sie ihm so sagt, warum hat er das gemacht? Und meine Gegenfrage wäre, dann versteht ihr, was ich meine. Ja und? Warum soll das ein Problem sein? Und da hatte ich dir ja gesagt, ich würde gerne sagen, diese Potenzmittel, man kann es auch übertreiben, weil man dann so einen Druck hat. Ich nehme die immer, weil ich so stehen muss wie im Porno. Oder da ist ja so ein Druck bei den Männern heute mittlerweile auch im Performance-Bereich. Aber für diese Potenzmittel, die können auch was. Also die lösen ja, wenn die Stimulation gut ist. Also nicht von alleine. Wenn die Stimulation gut ist und der Mann erregt ist, schnellere und härtere Erektionen aus, meist. Mhm. So, und dann auch dieses Hinauszögern eventuell von dem Samenerguss. Was sie auch machen können, die können diese Refraktärzeit, also wenn ein Mann jetzt schon gekommen ist, dann dauert es so und so lange, bis er wieder kann. Für Leute, die viel Sex haben wollen, also wenn man frisch verliebt ist und so, dann, wann können wir wieder? Dann geht es vielleicht schneller. Und das, das Nächste, was viele nicht wissen, und das muss man einfach erwähnen heute, die können die Beschwerden beim Wasserlassen reduzieren, die da sind wegen einer gutartigen oder auch tumorösen Vergrößerung der Prostata verursacht werden. Mhm. Also die meisten Männer haben, wenn sie alt genug werden und nicht von was anderem gestorben sind, haben die eine vergrößerte Prostata. Und das drückt denn so, weil das hat mit der Harnröhre zu tun, die da durchläuft und so weiter. Dann haben die Probleme beim Wasserlassen. Das Wasser kommt nicht raus oder es tröpfelt nach und so. Und da haben diese Mittel auch eine Wirkung. Mhm. Mhm. Und was es auch hat, und das sind die beiden letzten, und dann komme ich wieder zurück zum Mail. Das ist, dass sie quasi die genitale Erregung, es wird leichter, den Steifen zu kriegen, und die subjektive Erregung erhöhen. Weil ich fühle mich einfach sicherer. Und das kann natürlich Einwirkung haben auf die sexuelle Zufriedenheit. Gerade wenn Performance-Druck da ist oder ich will es ihr geben, ich will toll sein im Bett, dann kann es mich total beruhigen und positive psychische Effekte haben, ein größeres Sexvertrauen, mehr Selbstsicherheit und weniger Leistungsdruck dadurch, obwohl es sich erst anders anhört. Mhm. Aber wenn ich das ein paar Mal erfahre, dann entspannt sich mein System.
Ja. Yeah.
Und ist das denn schlimm, dass man es nimmt oder nicht? Oder ist es okay? Oder kann man nicht sagen, du, ich nehme heute eine Pille, weil lass uns richtig loslegen, ich fühle mich denn sicherer.
Ja. Was ich so dachte, vielleicht hast du das schon so ein bisschen mit gemeint auch, so beim Lesen war, also ne, ja, einmal der Mann, der sich vielleicht, dem das unangenehm ist, weil das gegenüber die Frau in diesem Fall denken könnte, so, ich habe halt das Stehvermögen jetzt in dem Moment so nicht ohne die, ohne die Pille. Und dann dachte ich so aus der Frauensicht, das habe ich so mitgelesen, also rein interpretiert. Mhm. Mal sehen, was du dazu sagst, dieses, ja, bin ich nicht heiß genug, damit er da irgendwie von alleine irgendwie eine Erektion bekommen. Also ich glaube, das ist so auch so eine Selbstwertsache vielleicht wieder so, mache ich den nicht scharf genug? Also das muss ja vielleicht noch nicht mal an den Techniken liegen oder so, ne? Jetzt zum Beispiel, du hast es ja gerade beim Oralverkehr gesagt, sondern vielleicht erwartet manche Frau auch, wow, ich bin an sich schon so heiß und irgendwie, wenn ich mich jetzt hier so vielleicht auch nackt zeige, dann muss das reichen. Es ist ja manchmal oder oft auch so, damit eine Erektion zustande kommt, aber das ist ja vielleicht auch nicht immer
unbedingt. Ich finde das toll, dass du das sagst, weil ich habe es gar nicht gesehen und natürlich ist das drin. Das wäre denn einer von denen in der Praxis, wo ich es erst merke, wenn sie es dann sagt.
Okay.
Wenn ich beginne zu fragen, dann wird sie sagen, naja, ich denke auch, vielleicht bin ich nicht und dann sind wir da. Hm. Also heiß genug oder es liegt ein bisschen drin, in dem vielleicht bin ich nicht gut im Blasen.
Ja.
Aber meine Antwort am Ende hierzu ist, also das Grundlegende hier ist, diese große Unsicherheit überall. Also wie entspannt es sein könnte, wenn man die ein bisschen legen würde. Ja. Weil meist hängt es sowas von gar nicht davon ab, wie du gerade aussiehst. Mhm. Ob es, also jeder, oder ob der Penis ganz steif oder nicht oder irgendwas. Also die Leute, die mit den Menschen Sex haben, die sich diese Sorgen machen, sagen alle, ach, das ist doch halb so wild. Also wenn es, klar, wenn man gar keine Penetration mehr erleben kann als Frau, weil er nicht mehr kann, dann ist es irgendwann vielleicht, sagt man dann, oh, das ist schade, was können wir dann sonst machen und so. Mhm. Aber die Tendenz, was ich am meisten höre, ist, nö, das ist doch halb so wild.
Ja.
Und deswegen auch das, also wenn, das finde ich an allen Ehren hier, diese Frau, dass sie sich darüber Gedanken machen und wir jetzt auch antworten, dann ist das vielleicht für sie eine Gelegenheit zu überlegen, wie sie anders blasen kann, wenn es denn das ist. Aber es liegt, wenn die zusammen sind und sich mögen, lieben, was auch immer, dann liegt es meist echt nicht daran, dass sie jetzt nicht heiß genug ist oder sowas. Und wer heiß blasen kann, weißt du, Caro, wer heiß blasen kann?
Ja. Teaser unser nächstes Thema an, ja.
Ja, ja, also, ja, die hat, also da macht man sich herzlich wenig Gedanken darüber, ob es ein Kilo mehr oder weniger ist, körperlich oder irgendwas anderes, wie ich aussehe oder, und auch immer dran denken, die Geilheit der anderen Person ist so erregend.
Mhm. Ja.
Und dann ist es egal, ob da eine Pille reingeworfen wurde oder. Ja, also lieber diese Sorge versuchen, etwas auch mit diesem Podcast dann und reinhören fallen zu lassen. Entspannung. Und
ich erinnere bei der Pille, du hast ja auch, oder weiß ich gar nicht was, Professor Sommer, der es gesagt hat, die Pille an sich reicht ja nicht, um eine Erektion zu kriegen. Anreiz muss ja trotzdem da sein, ne?
Ja, das meinte ich ganz am Anfang. Ja, da habe ich am Anfang dieser Frage habe ich dreimal oder so wirklich betont, während ich die vorgelesen habe, diese Punkte, was diese Potenzmittel können, bei der richtigen Stimulation und Lust, sonst macht die Pille nichts.
Genau.
Das war das Problem, Caro, damals, als diese Werbung kam. Da macht man ja die Werbebranche, die muss ja irgendwie alles so plastisch oder so übertrieben darstellen. Und da wurde eben dargestellt, dass man sich die Pille einwirft und gleich einen Ständer hat, ob Lust oder nicht und ob Berührung oder nicht, und das war eben falsch. Und diese Botschaft, das ist quasi ein Mythos, die ist so weit gegangen, dass ich eine Autowerbung gesehen habe. In so einer, da sitzt ein Mann oben im Dachgeschoss in Italien, so ganz klein, man sieht die ganzen Dächer und alles ist genial, gemütlich und was. Und er will sich die gerade einwerfen, die Pille, und die fliegt aus dem Fenster, ich weiß gar nicht wie, irgendwie verliert er die. Und die hüpft über die Dächer, rollt runter, und der Weg dieser Pille ist extrem lang und landet am Ende auf einem ganz rein in ein Auto mit einem offenen Fenster. Mhm. Und das kleine Ding, es war eine italienische Automarke, das kleine Ding wächst in one second zu einem demnächst größeren Auto und so weiter. Aber das sieht man, diese Idee. Ja, und das ist bei den Männern so hängen geblieben. Oder Leute, haben wir auch ein paar Mal erzählt, im Fahrstuhl stehen sie und die Tür geht zu und der Penis klemmt dazwischen, weil er so steif ist und so groß. Wow. Das wäre ja, man sollte da eher ins Krankenhaus gehen, wenn man so einen langen, weiter und immer steifen Penis haben. Also Dauersteife, das ist ja nicht gut. Aber das ist hier, deswegen sage ich es immer wieder, Caro, man braucht Lust, also quasi man muss in Stimmung sein, und meist also muss auch eine Stimulation stattfinden. Da wächst so nichts in der Hose. Es ist einfach, dass die Durchblutung etwas unterstützt wird.
Ja, aber das ist ja auch nochmal eine wichtige Botschaft, sollte das bei dieser Frage, um nochmal drauf zurückzukommen, auch eine Selbstwertthematik sein bei der, bei der Frau. Ne? Diese Botschaft ist ja oder dann auch nochmal wichtig in dem Kontext.
Oder richtig. Bei ihm. Naja, weil er es nicht gesagt hat. Genau. Also vielleicht sagt er es einfach nächstes Mal, du, ich nehme eine Pille und es hat mit dir nichts zu tun, aber ich fühle mich sicher. Weißt du, oft kommen ja Leute zusammen, begegnen sich ja Leute, das haben wir ja mit unserer roten Box, das Verlieben in die richtige Person und so weiter, wo die Persönlichkeitsstrukturen zueinander passen. Ja. Und es könnte sein, dass hier zwei sehr vorsichtige Leute sind.
Ja. Ja.
Die beide nicht sagen, was die sagen das kann könnten, sein. Aber nicht müssten.
Ja, ich musste gerade noch mal über diese Autowerbung, die ist sehr lebendig, gerade in meiner Fantasie nachdenken. Und dann fiel mir ein mit dem Auto, dem kleinen Auto, was die Pille geschluckt hat und dann immer größer wurde. Da musste ich dran denken, dass wir kürzlich ist schon ein bisschen länger her, über eine Studie berichtet haben.
Ja.
Die hat den Zusammenhang zwischen Penisgröße und Auto. untersucht. Und das, dann haben wir die über die Ergebnisse berichtet. So, das hat auch empörte Leser Zuschriften mit sich gebracht. Aber es gab einen Zusammenhang zwischen, so viel kann ich vorwegnehmen, zwischen
Wahnsinn.
Penisgröße und Auto.
Aber da weiß man nicht, wie die kausale Wirkung ist.
Nein. Das war, so? Da war natürlich super komplex alles dahinter. Aber da musste ich gerade dran denken. Sensibles Thema, wollte ich sagen.
Ja.
So, okay. Dann,
Fragen haben wir heute?
Wir haben noch eine etwas größere jetzt. Die ist relativ umfangreich.
Ja.
Mal ein bisschen zu komprimieren. Das ist ein Hörer, der uns schreibt, ein Heteromann Anfang 40, und er schreibt, er ist in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Und zwar ist seine Freundin ist die Liebe seines Lebens, und durch schwere Krankheit, ich nenne die Krankheit jetzt mal nicht, weil die ist wirklich relativ selten, damit es anonym bleibt, zu einem Vollpflegefall geworden. Ich habe sie jahrelang fast alleine zu Hause gepflegt und auf dem schweren Weg begleitet. Genau, dann gab es mehrere Vorfälle, es kam zu einer Reanimation. Die Konsequenz ist, wir leben nun in verschiedenen Städten, ich in unserer gemeinsamen Wohnung und sie ist in der häuslichen Pflege bei ihren Eltern.
Sie sind noch ein Paar, genau.
Wir haben trotzdem täglich Kontakt und ich besuche sie alle zwei Wochenenden, um zu helfen und bei ihr zu sein. Dennoch hat er, schreibt er, ein starkes Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Sexualität. Leidet aber gleichzeitig auch sehr darunter, dass sie sich so wenig sehen und kann das auch nur sehr, sehr schwer ertragen, dass es ihr so schlecht geht und er dann nicht wirklich viel machen kann. So, nun geht's weiter.
Darf ich mal kurz fragen, bevor du weiterliest, bedeutet das jetzt, dass sie noch Sex haben?
Nee. Also so ließ ich, das kommt jetzt gleich noch, genau. Das ist nicht mehr möglich, schon lange nicht mehr. Das kommt gleich. Durch meine Therapeuten habe ich erkannt, dass ich mir durch meine Werte und Moralvorstellungen selber viel verbieten und nicht daten kann. Einmal habe ich es versucht, aber letztendlich habe ich nach einer Weile schlechte Erfahrungen gemacht. In meiner Not nutze ich ab und an die käufliche Sexualität, wofür ich mich aber sehr schäme und mich damit unwohl fühle. Genau. Trotzdem ermutigen seine Therapeuten ihn weiter sexuell aktiv zu sein, da es ein ganz gesundes und normales Verlangen ist, so das Signal. Aber ich stehe mir selbst im Weg und fühle mich von Frauen nicht gesehen. Auf Frauen zugehen fällt mir unter den Umständen, die er zuvor beschrieben hat, wirklich sehr schwer. Mhm. Auf Dating-Plattformen hatte er bisher keinen Erfolg und ist dadurch noch mehr frustriert. Er fühlt sich unsicher, schreibt er, unattraktiv und einsam. Von Seiten der Therapie wird ihm signalisiert, dass das alles ein Prozess ist und halt seine Zeit braucht.
Was ja stimmt.
Und dann dieser Zwischenfall mit der Partnerin, bei dem es auch zur Reanimation kam, ist nun schon 2 Jahre her. Mhm. Und ich habe schon seit über, jetzt kommt es, 4 bis 5 Jahren kein regelmäßiges Sexual- und Liebesleben. Habt ihr eine Lösung oder einen Rat für mich? Und diese Frage geht natürlich an dich.
Wow, das ist ja, nee, also habe ich nicht. Aber ich habe eine Frage an ihn. Ist er beim Psychologen, bei der Psychologin oder bei der Sexologin?
Ja.
Weil hier kommt so viel zusammen. Selbstwertgefühl, Gespräche dazu, zu der Scham, zu der Schuld, mit jemandem. Jetzt weiß ich ja auch nicht, ich habe ja extra gesagt, ich will diese Mail vorher nicht sehen und lesen. Ich will auch nicht wissen, was die Frau hat. Mhm. Also ich weiß nicht, kann sie noch zuhören? Und das könntest du ja vielleicht beantworten, weil du kennst die Krankheit. Kann er noch was mit ihr besprechen? Weil ich kenne ja viele Partnerinnen, Partner, die von sich aus sagen, das geht so nicht, ich weiß, dass ich es nicht mehr kann und ich gebe dich frei quasi. Mhm. Also da gehört so viel rein. Das beschreibt er ja, Schuld, Scham, dass ich mit anderen. Also ich würde auch sagen, bevor du beantwortest, beantworte vielleicht jetzt, ob er auch, können die sprechen? Also ich weiß ja nicht, ob es eine Hirnkrankheit ist oder...
Ja, nee, genau. Ich gehe dann jetzt ein ganz bisschen mehr ins Detail, ohne die Krankheit zu nennen. Aber er schreibt, wir können seit dieser Reanimation, zu der es nach dem Zwischenfall kam, nicht mehr, also ist keine große Bewegung auf ihrer Seite möglich. Wir können auch nicht
körperliche.
Wir können auch nicht kommunizieren und sie wird obendrein auch künstlich ernährt. Also das ist, genau... So ist
also geht es ja auch darum, was haben die vorher vereinbart? Mhm. Weil dieser Mann muss ja von seiner Schuld befreit werden. Ja. Und mir fällt gerade eine Sache ein, was ich jetzt schon als Impuls habe, was ich mit ihm in jedem Fall besprechen würde. Weißt du noch dieses Kontinuum oder die beiden Kontinuen? Ja, also diese Skalen, die eine Londoner Psychologin aufgestellt hat zu Sex und Liebe, weil was er nicht darf in seinem eigenen Gitter im Kopf oder seinem Skript im Kopf, ist ja, dass er nicht woanders hin darf. Ja. Und das wird dann schwierig für ihn, dann kann er auf keine Frau zugehen, das kann er vielleicht aber, wie er auch andeutet, ohnehin nicht. Mhm. Also hier, wie gesagt, hier ist sehr viel, sehr komplex. Aber wenn ich ihm, also ich würde ihm das aufzeichnen, dass er, manchmal sind es die kleinsten Dinge, diese Skalen, die Continuen, so, die sind ja, die trennen ja Sex und Liebe, weil sein ganzer Gedankenkonstrukt geht ja darum, dass die zusammengehören. Mhm. Also er liebt sie und er hat mit ihr Sex und Abweichungen davon funktionieren nicht. Und? Ja, genau. Wenn du dann dich eingemischt hast, komm, bringe ich die Skala.
Ja, genau.
Ich verspreche, die kommen.
Er schrieb ja auch, das habe ich vorgelesen, dass sie die Liebe seines Lebens ist. Das ist ja natürlich auch eine Ansage, dachte ich.
Ja, weil das ist dann Liebe und Sex. Er verbindet das so und zieht dann, bewertet sich selbst, zieht die Moral drüber und so weiter. Aber vom Hirn her, also vom Gehirn her, was typischer und besser wäre fürs Gehirn, und das würde diese Situation natürlich beginnen zu lösen, den Knoten, in dem er sitzt. Das war ja diese Idee, dass man Sex und Liebe trennt. Und zum Beispiel, da hat man quasi zwei Skalen. Da auf der einen Seite steht dann Monosex und Polysex. Mhm. Das heißt, ich schlafe mit einer Person oder ich schlafe mit mehreren. Und darunter, unabhängig davon, ist die Liebesskala. Ich liebe eine, ich liebe mehrere, also Poly und Mono. Und jetzt könnte er sich ja überlegen, ob er es so getrennt kriegt, dass er liebt sie quasi weiter. Und dann kann er sich überlegen, habe ich Sex mit jemand anders oder darf ich sogar auch jemand anders lieben? Also er kann wirklich sich auf beiden Skalen beginnen einzuordnen und hören, was seine inneren Stimmen sagen, warum er etwas nicht dürfte. Weil ich bin mir auch sicher, wenn sie sich lieben und die Frau hat diese Krankheit und jetzt ist sie reanimiert und so weiter, die meisten sagen ja, was soll ich dich festhalten, wenn sie es sagen könnte? Sie wünscht sich ja nicht, dass dieser Mann bis zum Ende oder zu ihrem Tod unglücklich bleibt. Höchstwahrscheinlich. Ja. Deswegen frage ich, haben sie vorher gesprochen?
Das so, wissen wir
und
nicht.
Dann, genau. Und dann, wenn er zum Beispiel auf der Sexskala, jetzt die Liebesskala, er liebt sie weiter. Und dann könnte er zum Beispiel entscheiden, nein, ich werde keine anderen lieben, ich werde keine anderen Beziehungen eingehen. Wenn er aber ein Mann ist, der das braucht, um Sex zu haben, dann müsste er sich ein bisschen auf der Skala bewegen und sagen, ja, dann schlafe ich mit Menschen, wo ich ein sehr gutes Gefühl habe, die ich sehr gerne mag oder so, aber vielleicht ist es nicht Liebe. So, und zu der Sexskala, wenn er theoretisch eher monosexend ist, also nur mit einer, dann sucht er sich eben eine, die es dann wird. Also der schläft dann nicht mit mehreren, sondern hat seine eine, mit der er schlafen kann. Und das Ding ist, da gibt's viele Möglichkeiten. Also ich habe immer ein, zwei, drei Vorschläge, die ich immer mache. Er hat ja auch was probiert mit den Professionellen, wie er schrieb. Er hat es so genannt.
Ja,
ne?
Genau.
Genau. Und da gibt es mehrere. Weißt du noch, wir haben ja unser Podcast auch mit dem Callboy oder Geliebter auf Zeit und sowas. Ja, genau. Also das muss man sich ja dann leisten können. Aber
auch.
Ich würde mit dem Mann sprechen darüber, was sind seine Bedürfnisse und wo geht das nach hinten los? Was ist es, was er nicht kann? Und sich selbst verbietet quasi. Und versuchen, da eine Öffnung zu kriegen mit der Skala. Mhm. Ich würde einfach die Skala ihm zeigen und dann mit ihm drüber sprechen, wo er sein könnte und wo die Stimmen reinkommen. Ja. Weil ich finde ja auch, wie die anderen Therapeuten sagen, bitte, es ist so wichtig und so schön. Also, und da ist ein Schicksal. Ja. Also das hat dich getroffen, aber es heißt nicht, dass du ab jetzt weiter, schon 4 Jahre, ohne Sexualität und Liebe wahrscheinlich lebt.
Was ich noch,
wenn sie nicht mehr kann.
Ja, was ich noch so dachte beim Lesen oder was ich da wahrgenommen habe, meine feinen Antennen, vielleicht lege ich auch falsch, dass da unheimlich große Trauer ist. Also, und ich dachte so, also, ne, da ist ja irgendwie ein Verlust, der noch nicht so ein richtiger Verlust ist und trotzdem dann irgendwie ein Verlust, so.
Ne, total, da ist ein richtiger Verlust, da ist ein schwerer Verlust.
Ne, der jetzt nicht irgendwie durch Tod, aber irgendwie dem habe ich so gedacht beim Lesen, irgendwie schon fast ein bisschen nahe kommt. Ich habe mich gefragt, wie viel Raum,
schlimmer sein.
Also auch wenn irgendwie ein Bedürfnis zwar schon da ist nach Sexualität und Nähe, das aber ja offenbar sehr auf diesen Menschen, der dafür nicht mehr verfügbar ist, sozusagen, wie viel Raum da überhaupt ist in so einer Phase der Trauer, in der er ja offenbar auch ist, für Sexualität nach außen. Oder ob man vielleicht erstmal mit dem einen so ein bisschen klarkommen muss, mit diesem Gefühl von Trauer. Und ob man dann vielleicht auch eher wieder in sowas wie Selbstwert stärker, weil er schreibt ja auch, er fühlt sich nicht gesehen, sein Selbstwert ist am Boden und so.
wenn du das psychologisch jetzt betrachtest, weil das tust du gerade wie eine Psychologin, das ist ja richtig und wichtig. Also diese Themen, ja. Weil es kann sein, dass er sich damit selbst behindert, dass er zu früh was möchte. Aber ich kann ja jetzt auch andersrum gucken, auch das wäre psychologisch, aber auch sexologisch, weil er super deutlich davon spricht, dass die Bedürfnisse schon da sind. Dann ist es eigentlich nicht zu früh. Okay. Aber es könnte sein, dass ich zeitgleich oder begleitend, also doch da reingehe und manche müssen daran erinnert werden, dass es doch zu früh ist.
Ja, das war so ein also Gedanke, ist der ein mir Gedanke kam. Ja.
Total klar und richtig. Ja. Weil jetzt bin ich ein bisschen darüber hinweggegangen, weil er ja länger schon in therapeutischer Begleitung ist. Also da gehe ich doch ja dann davon aus, dass über diese Verluste gesprochen worden sind. Ja. Weil das ist, er hat ja verloren, so wie er es beschreibt, dass mit diesen Skalen von mir, dass alles zusammenkommt. Mhm. Die haben Sex gehabt, Sex und Liebe. Und das hat er verloren, sowieso. Mit, und nicht mit allen und für immer, aber mit ihr.
Ja. Ja. Ja, weil ich dachte, das ist sicherlich ein Thema für viele, die einen Partner oder Partnerin verloren haben. Wann ist der Richtige? Ne? Also vielleicht können wir das in dem Kontext, dann holen wir noch, fangen wir vielleicht noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer ein, die das auch so unmittelbar berührt. Also ne, das ist ja immer ein Riesenthema. Wann nach so einem Verlust darf ich wieder mich neu verlieben, wieder in Sexualität und. Also und dann hat...
Das ist... Ja, die Moral.
So denkt man.
Und
ne? Ich habe jetzt aus dem, ich glaube, das ist die Frage, die sich Leute stellen, aber vielleicht auch, weil die Gesellschaft immer suggeriert, egal wie man es macht, könnte ich mir vorstellen, ist es irgendwie nicht richtig und irgendwie erstmal komisch. Und das kommt ja auch alles noch dazu.
Du hast es so gesprochen, ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, ich habe es schon richtig verstanden. Ich betone nur, das darf, weil das ist die innere Stimme, die die Leute haben. Ist es zu früh, also wenn du es kannst und du es schon getan hast, ist es nicht zu früh. Und das kann ja bei einigen super schnell gehen, weil die genau das gerade gebrauchen können. Ja. Also diese Bewertung immer von außen, was darf ich nicht. In jedem Fall darf man sich selbst ernst nehmen. Und wenn man sich früh verlieben kann und es tut einem gut, dann sollte man das doch einfach leben und machen. Mhm. Und wenn man dann in allen Ehren die verlorene Person, die kranke Person, irgendwas, die kann man dann anders ehren und in sich behalten und erhalten und darüber sprechen, auch mit der neuen Person. Also man kann ja wohl kaum einer neuen Person gegenüber auch verschweigen, kann man, aber muss man es, dass man eine Frau da liegen hat.
Genau, auch das.
Der es so und so geht, also das, ja, das können wir doch, da kann man mal offen und ehrlich sein, aber das hängt wieder davon ab, welche Art von Beziehungen dieser Mann gewohnt ist zu führen. Ja. Wie ehrlich, wie offen, wie authentisch, wie und so weiter.
Ja, so dieses Thema Schuldgefühle, ne, der betroffenen Person, Scham, auch vielleicht auch vor der Gesellschaft, also dieser gesellschaftliche Druck, glaube ich, den hat er jetzt zwar hier nicht so explizit erwähnt, aber der schwingt da, glaube ich, immer extrem mit, ne? So die Erwartungshaltung von außen, das kann man doch nicht machen. So, man hört es förmlich.
Das ist doch das mit diesen Skalen. Ja, ja. Weil die sagen ja, wir trennen das mal, weil man es machen kann. Ja. Und das Gehirn es sogar auch besser findet. Mhm. Also da ist eine andere Erregung oder Interesse. Aber bei ihm ist es ja alles überlagert von der Traurigkeit und von darf nicht, soll nicht. Und als Sexologin, er spricht deutlich an, wie es ihm fehlt.
Ja.
Also er hat Bedürfnisse. Dann geht es jetzt darum zu lösen, was ihn hindert, diese freundlich auszuleben. Sondern immer eher nur versteckt und verboten und mit Scham. Das ist ja nicht geil. Mhm. Es sei denn, das ist genau der Fetisch, den man hat. Aber ansonsten, oder es ist verboten, wie eine Affäre oder so. Aber das ist ja hier nicht. Mhm. Er killt sich förmlich. Er kann es nicht. So leuchtet das aus der ganzen Mail. Er kann es nicht aus Sorge. Er macht was falsch. Also er soll es nicht.
Ja, ich glaube, die Schuld wiegt da ganz, die Schuldgefühle wiegen da schwer, ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Okay, haben wir genug, frage ich mich gerade, Info dazu gegeben, wie man diese Schuldgefühle in den Griff kriegt? Ja, irgendwie schon. Na, vielleicht noch irgendwie kann man, ein Tipp, du hast ja Tipps, aber...
Naja, das ist eine gute Frage, ist eine gute Idee, was du gerade hast, weil das Schuldgefühl so oder so anders geprägt ist so oft da bei Leuten. Ja. Und das liegt ja daran wieder, wir haben dieses gemacht mit der roten Box, wie kindliche Gehirne sich entwickelt, wie man ganz schnell lernt, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht gut ankommen, also lasse ich sie. Und wenn nicht, sollte ich aus Versehen doch ich sein, dann habe ich Schuldgefühle. Und Schuld finde ich ganz spannend, habe ich auch ein paar Mal gesagt, gibt es ja, wie ein Therapeut in einem Kurs mir mal gesagt hat, schwarze und weiße. Mhm. Und die weiße Schuld hat er so betitelt, das ist, weil der Mensch dann dadurch merkt, oh, da tue ich jemandem eventuell was an. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt in Liebe. Mhm. Oh, das möchte ich dir nicht antun. Die ist ganz gut.
Mhm. Okay.
Weil da kann man auch sagen, da wären wir vielleicht bei dieser Frau auch bei jemandem, wo er denn draufkommen würde, ja, sie hat ja gesagt, ich soll weiterleben. Mhm. Oder. Weiße Schuld ist kurzer Gedanke aus Liebe, oh, das sollte nicht sein, ist aber so. Und der Gedanke an Liebe und dass man vielleicht was sagt und was tut, ist schon so gut, dann ist die Schuld auch fast weg. Okay. Die schwarze Schuld, damit zermartert man sich und die ist schlecht. Ja. Und das machen ja ganz, ganz viele. Und wenn wir von der roten Box sprechen, dieses Verhaltensweisen aus meiner Kindheit, die nicht ankommen, habe ich jetzt begraben und fühle mich jedes Mal schuldig, wenn mein wahres Ich aus der Box springen möchte, sage ich jetzt, weil dann braucht ihr auch den Podcast nicht hören, aber ihr könntet den hören.
Ich verlinke ihn.
Ja, genau. Also diese Schuld, die ist dann irgendwie ja berechtigt. Das ist wie so eine natürliche Schuld. Ich habe ja gelernt, das ist falsch. Aber das Unterbewusstsein, was diese Schuld steuert, ist übertrieben frühwarnend und möchte dein Leben retten und warnt bei manch einem erwachsenen Menschen einfach zu Unrecht, zu früh, zu falsch. Und da muss dein Unterbewusstes lernen, dass du nicht mehr ein Jahr alt bist oder drei oder fünf. Und du leben darfst und nicht so beschützt werden sollst. Und das ist denn die Arbeit. Auch dafür würde ich jederzeit therapeutische Arbeit empfehlen. Oder ein Blick von außen. Man kann auch manchmal bestimmte Bücher lesen, mit denen ich auch arbeite, weil man sich keine volle langjährige Therapie leisten kann und die Kasse nicht zahlt. Da lohnt es fast immer, wie die Leute sagen, ein, zwei, drei Gespräche mit Anregungen, wie ich alleine weiterkommen kann. Ja. Und das würde ich ihm auch empfehlen. Und nicht nur bei einer Psychologin, wenn dann bei jemandem mit psychologischer und sexualtherapeutischer und paartherapeutischer Expertise.
Ja, da kommt eine Menge zusammen. Ja. Aber jetzt, danach, also nach der Ausführung, jetzt kann ich zumindest für mich sagen, fühlt es sich jetzt irgendwie rund an und aufgelöst. Ich verlinke auf jeden Fall nochmal unsere Episoden zur roten Box. Ich glaube, die sind an der Stelle auch wirklich, können auch sehr hilfreich sein für diejenigen, die mögen.
Für ihn
und für die alle anderen,
die mögen.
Ja.
Hört es sich die Mail so an, als ob es das ist, was ihn fertig macht. Also das ist das, was ihn stoppt.
Ja.
Er darf nicht.
Genau. Ja, Ann-Marlene, ich würde sagen, uns ist heute mal der von dir schon so lange und immer wieder gewünschte Quickie fast gelungen.
Also jetzt, wenn du ein Quickie von 41 Minuten magst, dann war es, könnte auch gute Hausmannskost sein.
Mensch, musst du das jetzt wieder so niedermachen? Für unsere Verhältnisse, Ann-Marlene, war es ein Quickie. Sonst haben wir hier immer nur so Gourmet. Gute Hausmannskost, Okay, gut, dann komme ich jetzt mit meinem kleinen Sprüchlein und sage, wenn ihr Fragen habt an uns oder Themenwünsche, Anregungen, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkomm-podcast per Direktnachricht. Wir lesen das alles. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, es in diese Episoden, die Zuschriften, die vielen, die wir bekommen, reinzubringen, weil auch manches ist sehr, sehr lang, sehr informativ. Da müssen wir schauen, wie man das komprimieren kann. Genau, aber immer her damit, wollte ich nur sagen. Und für heute, Ann-Marlene, müssen wir uns erstmal jetzt verabschieden und hoffen, dass wir uns nächstes Mal hier voll fit dann wieder zurückmelden können.
Ja, und ich habe einen Wunsch an das Universum, an die Leute, an die Energie von euch. Ich habe heute gleich hiernach die erste Besichtigung von meinem großen Haus. Und vielleicht drückt die eine oder andere den Daumen.
Das klappt. Genau. Und du dich ein bisschen, du möchtest, dein Wunsch ist ja, das musst du vielleicht jetzt auch noch kurz dazu sagen, du möchtest dich ja gerne ein bisschen verkleinern, ne? Ist, glaube ich, habe ich das richtig gesagt?
Genau.
Ja, aus Gründen.
Genau. Verkleinern und aber auch, ich möchte so dicht an die Stadt, dass ich in meinem fortschreitenden Alter nicht immer ins Auto steigen muss zum Einkaufen oder zum Kaffee trinken. Und dichter, wer möchte das schon? Aber sehr gesund dichter an meiner Mutter.
Ja.
An meine Mutter ziehen.
Ja.
Ja, sie ist selbstständig, sie lebt da. Und ich möchte einfach so also zu ihr, sind es fast 3, irgendwas. Da kann ich einfach nicht mehr einfach mal hinlaufen. Das dauert eine Stunde und ich muss ja dann auch zurücklaufen. Und
umdrehen ist es so, sehr hügelig,
das ist der bei euch. Richtige. Ja, sehr, sehr hügelig. Ich wohne sehr weit oben gerade. Also ich möchte dichter an die Stadt.
Wir reden hier ja auch nicht von einer tosenden, wie hast du es gerade genannt, tosenden Großstadt, sondern von einer wirklich sehr lieblichen dänischen Kleinstadt. Ne?
Ja, 20.000, aber brechenvoll immer.
Ja. So wie mich ja auch mal.
Du warst ja
sehr
hier.
Entzückend, wirklich ganz entzückend bei euch.
Also sehr, sehr viel mehr Einwohner im Sommer und dann geht es ja... Wenn das jetzt ein bisschen runtergeht in September, dann kommen die Herbstferien, Oktober und danach kommen die Leute für Weihnachten.
So ist es. So ist es.
Schlag zu. Ja. Also ich wünsche mir gerne gute Energie auf meine Besichtigung.
Bekommen. Ich bin mir sicher. Also damit sagen wir danke für heute erstmal. Tschüss. Bis ganz bald. Wir hören uns.
Wir berichten. Ciao, ciao. Tschüss.